hör auf dich und leb, die Wahl steht fest. Ich folge dir, hier bin ich und mein Haus und wir dienen dir. Hier bin ich und mein Haus und wir leben nur für dich. Das steht fest. Ich und mein Haus und wir dienen dir. Hier bin ich und mein Haus und wir leben nur für dich. Das steht fest. Wunderbar. Vater, mein König Gott, starker Held, wir sind bereit zu folgen. Wunderbar, Ratgeber, ewiger Vater, mein König Gott, starker Held, wir sind bereit zu
Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr euch abmüht und belastet seid. Bei mir werdet ihr Ruhe finden. Matthäus 11, Vers 28. Mit dieser Zusage Jesu möchte ich euch ganz herzlich begrüßen heute Morgen zum Gottesdienst. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Kinder, schön, dass ihr dabei seid. Ja, und zu Jesus kommen, möchten wir tun. Heute Morgen und in allen Gruppenveranstaltungen oder überhaupt Veranstaltungen, die wir so haben, möchten wir zu Jesus gehen, um Ruhe zu finden. Ich denke, wir kennen das alle, wir mühen uns ziemlich ab. Ich habe mich abgemüht, dieses Jahr einen Urlaubsort zu finden, wo man Ruhe hat, Erholung hat. Das hat ziemlich viel Mühe gekostet und das kennt ihr vielleicht auch. Ja, und dann kommt Corona dazwischen und alles ist hinfällig. Aber wie gesagt, eigentlich macht das auch nichts, weil ich habe vorher darum gebetet und ich werde hinterher darum beten. Und Gott gibt die Ruhe und Jesus leitet und führt uns da, wo wir hinkommen zu ihm. Ja, ich möchte noch beten mit uns. Ja, Jesus, du lädst uns ein, zu dir zu kommen und bei dir Kraft und Ruhe zu finden. Und dafür danken wir dir. Dafür loben und preisen wir dich, Jesus, und darum kommen wir zusammen. Darum versammeln wir uns, um das gemeinsam zu tun. Jesus, danke, dass du mitten unter uns bist, egal wo wir jetzt sind. Und ich bitte dich auch für die, die krank und schwach sind, die Beschwerden haben, Herr, dass du sie stärkst, dass du sie zur Ruhe kommen lässt, Herr, dass sie dir ganz vertrauen können. Und du kennst unsere Situation überall, wo wir stehen, Herr. Und danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke auch jetzt, Herr, für das Wort, was wir heute Morgen hören von Waldemar. Öffne du unser Herzen, Jesus. Lass uns hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, Waldemar ist ja wieder aus dem Urlaub zurück. Das ist sehr schön. Herzlich willkommen auch wieder zurück. Ich denke, viele haben es nicht gesehen, dass du nicht da warst, aber wir haben es gewusst und gemerkt. Ja, und Waldemar spricht heute zu uns mit dem Thema Verpflichtet zur Hingabe aus der Nehemia-Reihe, die wird wieder fortgesetzt. Gottes Segen, Waldemar, zu deiner Predigt zu uns. Ja, und auch ein Kinderpodcast gibt es heute wieder mit Tanja. Da sind die Kinder wieder herzlich eingeladen, dabei zu sein. Gottes Segen euch auch dazu. Ja, dann so die Frage, unser Gemeindeleben, was läuft da so, was gibt es, auch wenn wir es nicht so vor Augen haben. Viele haben es schon mitbekommen, das Baby der Familie Henning und Rebecca Lützenburger ist bereits angekommen. Am 9. Juni ist der kleine Liel Mats geboren. Er hat 4.135 Gramm auf die Waage gebracht und mit der Länge von 53 Zentimeter. Ja, wir freuen uns mit der Familie und wir sind auch dankbar, dass es der Familie gut geht. Auch Rebecca und dem Kleinen geht es gut und Gottes Segen wünschen wir euch auch an dieser Stelle der ganzen Familie. Ja, Gott ist gut und Gott beschenkt uns und da wollen wir auch Gott die Ehre für geben. Ja, diese Woche dann finden wieder DNA-Gruppen statt. Am Dienstag 9.30 Uhr Gemeindegebet. Dann treffen sich in dieser Woche auch wieder die Ranger und die Jugend trifft sich auch. Für alle Gruppen gilt das Gleiche eigentlich, mehr oder weniger individuelle Absprache. Also die Betroffenen wissen meist Bescheid. Wenn nicht, wendet euch an die Gruppenleiter. Also so langsam laufen Gruppentreffen wieder an, in verschiedenen Formen, an verschiedenen Tagen. Genau. Ja, dann unsere Ältesten. Wir haben ja auch Älteste in der Gemeinde. Da gab es ja eine Ältestenwahl vor kurzem. Da wurde Holger Mücke gewählt als vierter von den Ältesten für unsere Gemeinde. Ja, das so mal als Info noch. Und dann habt ihr euch auch vielleicht gefragt, so, was machen unsere Ältesten jetzt so eigentlich? Machen die überhaupt jetzt irgendwas? Ne? Manchmal weiß man das nicht so richtig. Aber ich kann euch sagen, ich weiß es. Sie treffen sich, sie beten gemeinsam, sie beraten, sie planen und sie suchen nach neuen Wegen, die wir gehen können, dass wir als Gemeinde uns auch im Gottesdienst vielleicht mal wieder irgendwie gemeinsam treffen können. Ich denke, wir sollten immer daran denken, auch für die Ältesten zu beten und für die Entscheidungen, die dort getroffen werden. Ja, und demnächst wird es dann also da auch wieder eine Veränderung geben. Dann könnt ihr da schon mal drauf gespannt sein, was das so wird. Ja, der Gemeindegarten wächst, blüht und gedeiht. Der Rasen wächst. Der Rasenmäher, den wir sonst hatten, der hat es jetzt nicht mehr durch diese Saison geschafft. Der musste erneuert werden und dank einer großzügigen Spenderin in unserer Gemeinde haben wir einen neuen Rasenmäher gespendet bekommen. Vielen Dank auch an dieser Stelle von der Gemeinde aus. Herzlichen Dank. Es ist ein sehr schönes Modell, glaube ich. Sieht gut aus. Genau. Ja, und das ist eine Art zu spenden. So kann man das auch machen. Und ansonsten gerne, wenn ihr eure Sonntagsspende machen möchtet oder so, auch gerne auf der Homepage steht dies, genau wie man es machen kann. Ja, denn bevor wir jetzt selber Gott loben und preisen im Lied und im Zuhören, dürfen wir uns jetzt freuen auf das Kinderlied zum Mitmachen und Mitsingen und Mithören. Gottes Segen.
Jetzt geht's los, schön, dass du da bist. Jetzt geht's los, mach dich bereit. Jetzt geht's los, wir feiern den König. Jetzt ist wieder Jesus Zeit. Jetzt geht's los, schön, dass du da bist. Jetzt geht's los, mach dich bereit. Jetzt geht's los, wir feiern den König. Jetzt ist wieder Jesus Zeit. Wir öffnen unsere Herzen. unsere Ohren wollen mehr von ihm verstehen. Wir wollen ihn erheben, ihm reifen immer mehr. Denn Jesus ist der Mittelpunkt, Jesus ist der Herr.
Geht für immer und immer.
und er regiert für immer und immer. Ein Name bleibt für immer, die Zeit hat offenbart, das Herrsche auch vergehen, doch Gott hält allem stand und er regiert für immer und immer. 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 Für das Lamm auf dem Thron. Füllt Lob mein ganzes Herz, wird seine Pracht bestaunen, preis ihn noch so viel mehr. Und er regiert für immer und immer. Und er regiert für
me. Friede unsere Seele erfüllt und Ruhe unsere Seele erfüllt, dann können wir sagen, mir ist wohl in dem Herrn. Wir preisen dich, dass du heute Morgen gegenwärtig bist durch deinen Geist und uns deine Ruhe und deinen Frieden schenkst, Herr. Herr, wenn wir schauen, was du alles getan hast, dann können wir nur staunen. Und wenn wir sehen, wie du auf Menschen zugegangen bist, Herr, wie du sie berührt hast, wie du sie verändert hast, Herr, das soll auch unser eigenes Bestreben sein, Herr, Menschen mit unserem Leben zu berühren, Herr. Herr, wir danken dir, dass du gnädig bist und dass du gut bist, Herr. Und so wie du, Herr, zu jedem Menschen Brücken geschlagen hast, Herr, wie du auf Menschen zugegangen bist, Herr, das wollen wir uns als Vorbild und als Beispiel nehmen, Herr. Herr, wir möchten solche Brückenbauer sein, Herr, die auf Menschen zugehen und Brücken schlagen, Herr. Und wir bitten dich jetzt einfach um deinen Segen, auch wenn wir dein Wort hören, Herr, dass du zu uns sprichst, Herr, dass du zu uns redest. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen da bist durch deinen Geist. Amen.
Nach einer kleinen Pause setzen wir unsere Nehemia-Reihe fort. In den Kapiteln 8 bis 10 beschreibt das Nehemia-Buch, dass nach dem Abschluss des Mauerbaus, den Nehemia vorgenommen hat in Jerusalem, eine geistliche Erweckung losbricht in Israel. Und in drei Schritten vollzieht sich diese geistliche Erneuerungsbewegung in Israel. In Kapitel 8 haben wir gesehen, dass das Volk Gottes erstmals wieder neu mit dem Wort Gottes konfrontiert wird und über eine lange Strecke Gottes Wort hört und es erklärt bekommt und auch Gottes Wort versteht. Das ist der erste Step. In Kapitel 9 haben wir dann gesehen, dass das Volk Israel daraufhin mit ganzem Herzen zu Gott umkehrt und Buße tut und Gott um Erbarmen bittet für ihre Situation, in der sie jetzt stecken. Aber die Hinwendung zu Gott umfasst nicht bloß Reue über unser eigenes Versagen, sondern beinhaltet auch immer einen festen Entschluss, mit ganzem Herzen jetzt auch Gott nachzufolgen. Und viele bleiben oft bei dem Aspekt der Reue stehen, dass sie merken, mein Leben ist nicht in Ordnung, aber eine geistliche Erneuerungsbewegung bleibt nicht einfach beim eigenen Versagen stehen, sondern geht jetzt auch neue Wege. Und das ist das, was wir in Kapitel 10 jetzt sehen, dass das Volk sich zur Hingabe verpflichtet. Und wir sehen in Kapitel 10, dass das Volk einen festen Entschluss fasst, alles in Gottes Königreich zu investieren. Wir lesen in Nehemia 10, Vers 1 und Vers 30. Dort bekommen wir mit, worum es hier geht. Und wegen all dessen schließen wir nun eine feste Vereinbarung und schreiben sie auf. Und auf der gesiegelten Schrift stehen die Namen unserer Obersten, unserer Leviten und unserer Priester. In Vers 30 sehen wir, und sie treten in Eid und Schwur im Gesetz Gottes zu leben, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben worden ist und alle Gebote des Herrn, unseres Herrn und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen zu bewahren und zu tun. Und danach folgt eine ganze Palette, das, was sie tun möchten. Was wir hier sehen, ist, dass es für die Israeliten in dieser besonderen Zeit, in dieser Erneuerungsbewegung, bleibt es nicht einfach bei einem Lippenbekenntnis, was sie tun, sondern sie wollen konkret werden in ihrem Glaubensleben. Sie machen sich konkret Gedanken darüber, was bedeutet es, wenn Gott mir gnädig ist, wenn Gott unserem Volk gnädig ist, was bedeutet das jetzt für uns konkret? Wie wollen wir jetzt vor Gottes Angesicht, in Gottes Gegenwart denn auch leben? Sie wollen nicht einfach nur Gottes Wort hören, Gottes Wort verstehen und über ihre Sünde klagen und um Erbarmen flehen und dann einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern wollen aus diesem Erbarmen heraus jetzt auch ein neues Leben mit Gott führen in seiner Gegenwart. Und dieses Konkrete, darauf kommt es an im 10. Kapitel. Und das ist etwas, was uns auch im Neuen Testament begleitet. Lasst uns mal in Lukas 9 hineinschauen. In die Verse 57 bis 62, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, die er auf dem Weg kennengelernt hat, auf dem Weg gesehen hat. In Lukas 9, Vers 57 bis 62 lesen wir. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu Jesus: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Er aber sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Ich will dir nachfolgen, Herr. Vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Also das sind auch hier krasse Worte von Jesus, wie er Menschen begegnet. Die Dinge, die die Menschen dort tun möchten, sind nicht per se falsch, dass sie ihre Eltern ehren wollen, wenn sie gerade gestorben sind. Aber für Jesus ist es ein Unding, wenn er einem Menschen begegnet, dass die allererste Reaktion ist: Ich kann nicht dir nachfolgen, ich muss mich erstmal um meine Belange kümmern. Anstatt zu erkennen, mit wem habe ich es hier zu tun, und er fordert von mir eine konkrete Nachfolge, es soll sich auch wirklich konkret manifestieren, und die Menschen hätten sagen sollen: Ich folge dir nach und vertraue dir, dass du dich auch um mich kümmerst und um meine Belange. Ich werde nicht zu kurz kommen, wenn ich dir nachfolge. Aber Jesus fordert immer genau konkret da heraus, wo es, ich sag mal, uns auch wehtut, wo der Schuh drückt. Es bleibt nicht einfach nebulos: Ich möchte dir nachfolgen, aber wenn es dann richtig konkret wird, dann steige ich aus dem Spiel aus. Und das ist hier in dieser Passage geschehen. Und solange dein Glaube keinen konkreten Ausdruck findet, mag es sein, dass du Jesus hier und da und immer mal wieder über den Weg läufst. Aber wahrer Glaube und echte Nachfolge sind von einer Verpflichtung zur Hingabe geprägt. Es ist ein Unterschied, ob ich von Podcast zu Podcast, von Sonntag zu Sonntag Jesus über den Weg laufe oder ob ich Jesus hinterherlaufe. Und es gibt zu viele Christen, die glauben, dass sie in einer echten Nachfolge stehen, weil sie, so wie die Menschen sagen: Ich will dir nachfolgen, aber wenn es dann konkret wird, dann sind sie raus. Das verlangt von uns, so wie hier in Nehemia 10, von diesen Menschen, die einen festen Entschluss gefasst haben, eine feste Vereinbarung getroffen haben. Es verlangt eine persönliche und eine bewusste Entscheidung von uns ab, ob wir das denn tun wollen oder nicht. Und diese Selbstverpflichtung ist kein rein innerer Akt, der sich einfach in unserem Herzen abspielt. Ja, es ist richtig, dass wir in unserem Herzen glauben sollen. Aber die Bibel sagt auch, dass wir mit dem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen. Und am Anfang unseres Weges mit Jesus, das findet seinen ersten Ausdruck in der Taufe und soll sich dann auch in den Taten widerspiegeln. Aber wenn wir die ganze Zeit nur da außen vorstehen und sagen: Ja, das ist alles richtig, das ist alles gut, aber ich möchte nicht all in machen, ich möchte nicht alles hineingeben, dann ist es keine Nachfolge, dann ist es kein echter Glaube, der zum Durchbruch kommt, zur Erneuerung und Feuer fängt. So wie in Nehemia 10, wo das Volk Gottes gemerkt hat, wer Gott ist, wie er zu ihnen ist, und sie nicht stehen geblieben sind, sondern gesagt haben: Und wir wollen jetzt alles dafür geben, diesem Gott zu dienen und ihm zu gefallen und in seiner Gegenwart permanent zu existieren. Wir sehen hieraus aus Nehemia 10, ein geisterfülltes Gotteskind hat es sich zum Entschluss gemacht, entschieden, nach Gottes Wort zu leben. Das bedeutet, es zu hören und es auch dann zu tun. Wir lesen jetzt die Verse 1 bis 28. Und wegen all dessen schließen wir nun eine feste Vereinbarung und schreiben sie auf. Und auf der gesiegelten Schrift stehen die Namen unserer Obersten, unserer Leviten und unserer Priester. Und die Namen auf den gesiegelten Schriftstücken: Nehemia, der Tirschata, der Sohn Hachaljas und Zedekia, Seraja, Asaja, Jirmeja, Paschur, Amaja, Malkia, Hattusch, Shebania, Maloch, Hari, Meremot, Obadja, Daniel, Ginnetot, Baruch, Meshulam, Abia, Miyamin, Maasja, Bilga, Shemaja, das sind die Priester und die Leviten, Jeschua, der Sohn Asanias, Binui von den Söhnen Hinadats, Kadmiel und ihre Brüder Shechania, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, Micha, Rehob, Hashabja, Sakur, Sherebja, Shebanja, Hodia, Bani, Beninu. Die Häupter des Volkes, Parosh, Pahat Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonia, Bigwai, Adin, Ater, Hiskia, Assur, Hodia, Hashum, Betzai, Harif, Anatot, Nebai, Makpiash, Meshulam, Hesia, Meshesabe, Zadok, Yadua, Pelatia, Hanan, Anaya, Hoshea, Hanania, Hashub, Lohish, Pilha, Shobek, Rehum, Hashabna, Maaseya und Ahia, Hanan, Anan, Maloch, Harim, Baana. Also das Nehemiah-Buch ist voller schöner Namen, wenn du auf Namenssuche bist. Das sind die Leute, die in diesem Dokument versiegelt waren. Und wir sehen in der Geschichte Israels, das nicht nur an dieser Stelle, sondern immer wieder in der Geschichte Israels, die Erneuerung des Bundes, des Treueverhältnisses mit Gott feierlich bekundet und auch gemeinsam festgemacht wird. Also der Bund, der schon geschlossen wurde, wird quasi wieder aufgefrischt, wieder aktualisiert, wieder erneuert. Die neue Treue wird zu diesem alten Bund zugesichert. Aber was diese Bundeserneuerung so besonders macht, ist in Vers 1 die schriftliche Erneuerung des Bundesversprechens. In Vers 1 sehen wir, dass sie das, was ihnen wichtig wurde, nicht einfach nur gesagt haben, sondern sie haben es verfasst, sie haben es formell aufgeschrieben. Und es wurde unterzeichnet. Das ist ganz interessant. Das ist eigentlich ein schöner Text für uns Deutsche, dass wir schön mit Dokumenten und Stempel, Siegel und Unterschrift und dann ist das auch ein ordentliches Dokument und das hat dann auch einen Wert. Es ist interessant, dass im alten Orient das auch schon eine Praxis gefunden hat. Wir wollen das verschriftlichen. Das soll nicht einfach irgendwie vergehen, sondern wir fixieren das und wir schreiben mit unserem Namen. Wir unterschreiben mit unserem Namen, dass das für uns gelten soll. Aber nicht alle unterzeichnen hier. Wir sehen, dass die Obersten, die Leviten und die Priester hier unterzeichnen. Also stellvertretend haben die geistlichen Verantwortungsträger und Vertreter des Volkes sich formal verpflichtet, der Bibel zu folgen. Es waren tausende Menschen dort und die konnten nicht alle unter dieses Dokument schreiben, aber diese viele Dutzende Volksvertreter, geistliche Führungspersönlichkeiten haben gesagt, wir wollen das fixieren, wir wollen unsere Namen darunter schreiben und wir wollen uns dazu verschreiben, das bekannt werden zu lassen im ganzen Volk und uns daran auch messen zu lassen. Interessant ist, wenn ich diesen Text lese, dann erinnert mich das auch etwas an unsere Gemeindegeschichte. Auch wir als Älteste haben stellvertretend für die Gemeinde auch ein Bundesversprechen verfasst. Wir nennen das in unserer Gemeinde Gemeindekodex. Dort haben wir als Leitung erarbeitet, was ist das, was unseren Bund mit Gott und mit den Geschwistern ausmacht. Und das wollen wir fixieren und haben es der Gemeinde präsentiert und dafür stehen wir ein. Im ersten Paragraph unseres Gemeindekodex heißt es zum Beispiel, ganz ähnlich im Geiste von Nehemia 10, wir versprechen die Bibel als letzte Autorität in allen Fragen des Lebens und Glaubens anzuerkennen. Das ist genau das, was Sie hier gesagt haben. Wir wollen die Rechtsbestimmungen des Herrn, wollen wir befolgen, die Ordnung Gottes sollen gelten. Genau das haben wir wieder neu in unseren Worten zum Ausdruck gebracht. Und ich glaube, es ist ratsam für uns als Christen, dass wir unseren Bund zu Gott von Zeit zu Zeit erneuern. Dass wir uns vergegenwärtigen, wo stehen wir gerade? Und wenn wir Gottes Bewegung in unserem Leben erfahren, dass wir wieder neu auch im Miteinander den Bund zu Gott erneuern. Das offiziell machen, das feierlich machen. Und das geschieht nicht nur in Emmendingen, sondern in der ganzen Kirchengeschichte gab es diese Besonderheit, dass man den Bund erneuert hat miteinander. Auf dem Höhepunkt einer Erweckung im 18. Jahrhundert rief Jonathan Edwards, vielleicht kennen ihn einige, ein großer Prediger im 18. Jahrhundert, er rief am 16. März 1742 einen Tag des Fastens und des Gebets aus. Und ein Historiker schreibt darüber Folgendes. An diesem Tag traf sich die gesamte Gemeinde im Andachtshaus. In einer feierlichen Zeremonie standen alle, die älter als 14 Jahre alt waren, auf und stimmten dem Dokument zu. Nachdem sie sich auf Gottes Gnade berufen hatten, baten sie um Vergebung für ihre Verfehlungen und stimmten dann einer Liste von sorgsam ausgearbeiteten Versprechungen zu, die festhielten, wie sie fortan leben wollten. Also ein Dokument wurde verfasst und den Versammelten präsentiert, wollen wir so leben? Und es war eine Feier, dass man gesagt hat, wir erleben hier gerade Gottes Gnade. Und diese Gnade Gottes wollen wir nicht einfach hinten runterfallen lassen, sondern diese Gnade nimmt uns in die Pflicht. Sie treibt uns an, ihr jetzt zu antworten mit unserem Leben. Und Jonathan Edwards war dafür bekannt, dass er Vorsätze formuliert hat. Er hat selber als 20-Jähriger 70 Vorsätze formuliert, die er für sein persönliches Leben einhalten möchte. Und jeder, der 20 oder auch ein bisschen drüber ist, sollte sich mal diese Liste anschauen. Vielleicht werde ich sie mal im Laufe der Woche posten auf unserem Blog. Es ist phänomenal, wozu dieser junge Mann sich entschlossen hat, wie er sein Leben leben möchte. Wozu er bereit ist, Gott zu folgen. Ich beobachte, dass unter uns Christen es aber vielen schwerfällt, solche Versprechungen zu tun. Und das erlebe ich nicht bei solchen Zeremonien, sondern in ganz normalen Gottesdiensten, wenn wir unsere Stimmen erheben und Gott anbeten mit den Liedern, dass wir ihm ganz und gar nachfolgen wollen. Mein ganzes Herz gehört dir, allein nur dir folge ich, mein ganzes Leben soll allein dir gehören. Und viele Christen kommen da so in Strauch und sagen, ich kann das nicht singen. Habt ihr das schon mal mitbekommen? Oft, dieses Lied kann ich nicht singen. Das ist viel zu vollmundig. Das ist viel zu radikal. Ich weiß doch selber, dass ich auch Fehler habe in meinem Leben. Wie kann ich das wirklich mit reinem Gewissen singen, dieses Lied? Aber nichts weniger möchte Gott von uns. Gott möchte kein halbherziges Bekenntnis. Er erwartet nicht von uns Perfektion. Er erwartet auch nicht, dass wir irgendwie aus einer Perfektheit heraus solche Lieder singen, sondern mit einer Zielrichtung. So wie die Israeliten gesagt haben, wir wollen Gottes Wort ganz und gar einhalten in unserem Leben. Wir sehen im Verlauf der Geschichte, dass sie versagt haben, auch noch im Nehemia-Buch. Sie haben versagt und auch ich versage über das, was ich meinem Gott zusinge, wenn ich meinen Bund erneuere. Übrigens, diese Bundeserneuerung geschieht auch, wenn wir Abendmahl feiern. Und jeder Christ hat mindestens einmal in seinem Leben ein vollmundiges Versprechen abgegeben bei seiner Taufe. Mein ganzes Leben gehört dir. Und trotzdem sehen wir auch Bruchstücke in unserem Leben, wo es noch nicht gelingt, oder? Aber Gott fordert uns auf. In 5. Mose 6, Vers 5 sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Wenn wir einen Bund machen, dann sind wir mit unserem Herzen ergriffen und sagen, was unser Entschluss ist. Stell dir vor, du bist auf einer Hochzeit eingeladen. Und dann stehen da die zwei Verliebten vorm Altar, vor der Gemeinde, vor ihrem Pastor. Und dann wird das Eheversprechen abgefragt. Und dann sagt der Ehemann, ich verspreche dir, dich halbherzig zu lieben. Und ich werde dir nicht immer treu sein. Das ist mein Entschluss. Und dann sagt die Frau, ja, vielen Dank. Und das ist auch mein Versprechen an dich. Ich werde nur 50% geben. Ich werde nicht 100% geben. Natürlich sind diese Eheversprechen immer sehr, sehr hochkarätig. Und die Verheirateten, die schon länger so in der Ehe stecken, hören sich das an. Jo, schönes Versprechen. Wir fragen mal in ein paar Monaten, wie es aussieht. Jeder weiß, wir werden diesem Anspruch nicht gerecht, aber meine Lieben, wenn ich meiner Frau ein Versprechen gebe, mein Eheversprechen, wenn ich meinem Gott in dieser Bundestreue ein Versprechen gebe, dann habe ich das Ziel im Blick. Und wenn mein Ziel hier ist, dann wird das schon echt eine hoffnungslose Geschichte sein. Es drückt unseren Wunsch und unseren Willen aus, was wir gerne wollen, nicht was Realität ist. Und das weiß auch Gott. Und deswegen, hab keine Angst, vollmundig Gott zu bekennen, ihm zu folgen. Wenn wir versagen, er vergibt uns
und bringt uns wieder auf die Spur. Aber wenn du gar nicht den Wunsch hast, mit ganzem Herzen Gott zu folgen, dann brauchst du es gar nicht erst anfangen. Die Jünger haben viele Fehler gemacht in ihrer Nachfolge. Aber sie waren anders als in Lukas 9 die anderen, denn sie sind abgedreht und haben nicht mitgemacht. Aber die Jünger, obwohl sie Versager waren, haben gesagt, so weit wie wir es können, wir werden immer alles geben. Und wenn wir straucheln, stehen wir auf mit deiner Hilfe und gehen voran. Also sei mutig, deinen Bund zu erneuern mit deinem Gott und voll entschlossen, volle Fahrt voraus zu gehen. Ihre Verpflichtungen, die sie eingehen, ihre Entschlüsse betreffen nicht irgendwelche nebulösen Dinge, sondern sie werden konkret. Wir werden uns das jetzt durchlesen in Vers 29 bis 40. Keine Namen mehr. Wir sehen, dass ihre Verpflichtungen Bereiche des alltäglichen Lebens betroffen haben. Die Ehe, Familie, den Sabbat, Gottesdienst, die Fürsorge für die geistliche Leitung, für die Priester und Leviten, ihre Finanzen, ihren Besitz und ihre Zeit. Wir lesen Nehemia 10, die Verse 29 bis 40. Und das übrige Volk, die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger, die Tempeldiener und alle, die sich aus den Völkern der Länder zum Gesetz Gottes hin abgesondert haben, sowie ihre Frauen, ihre Söhne und ihre Töchter, alle, die Erkenntnis und Einsicht haben, schließen sich ihren Brüdern, den Mächtigen unter ihnen, an und treten in Eid und Schwur, im Gesetz Gottes zu leben, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben worden ist, und alle Gebote des Herrn, unseres Herrn, und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen zu bewahren und zu tun. Und sie schwören, wir wollen unsere Töchter nicht den Völkern des Landes geben und ihre Töchter nicht für unsere Söhne nehmen. Wenn die Völker des Landes am Sabbattag ihre Waren und allerlei Getreide zum Verkauf bringen, wollen wir es ihnen am Sabbat oder an einem anderen heiligen Tag nicht abnehmen. Wir wollen im siebten Jahr auf den Ernteertrag und auf die Schuldforderung einer jeden Hand verzichten. Wir wollen uns als Gebot auferlegen, ein Drittel Schekel im Jahr für den Dienst im Haus unseres Gottes zu geben, für die Schaubrote und das regelmäßige Speiseopfer und für das ständige Brandopfer und für die Opfer an den Sabbaten und Neumonden, für die Festzeiten und für die heiligen Dinge und für die Sündopfer, um Sühnung zu erwirken für Israel und für alles Werk im Haus unseres Gottes. Wir können das jetzt nicht alles im Detail anschauen, aber es geht um den Tempeldienst, dass der Gottesdienst aufrechterhalten wird. Wir, die Priester, die Leviten und das Volk, wollen die Lose werfen über die Lieferung des Brennholzes, um es nach unseren Familien zu bestimmten Zeiten zum Haus unseres Gottes zu bringen, Jahr für Jahr, damit man es auf dem Altar des Herrn unseres Gottes verbrennt, wie es im Gesetz geschrieben steht. Wir verpflichten uns, die Erstlinge unseres Ackerlandes und die Erstlinge aller Früchte von allen Bäumen Jahr für Jahr zum Haus des Herrn zu bringen. Wir verpflichten uns, die Erstgeborenen unserer Söhne und unseres Viehbestandes, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, und zwar die Erstgeborenen unserer Rinder und unserer Schafe zum Haus unseres Gottes zu bringen, für die Priester, die im Haus unseres Gottes Dienst verrichten. Wir wollen das Erste von unserem Schrotmehl und unseren Hebopfern und den Früchten von allerlei Bäumen, von Most und Öl für die Priester bringen, in die Zellen des Hauses unseres Gottes und den Zehnten unseres Ackerlandes für die Leviten. Denn sie, die Leviten, sind es, die den Zehnten erheben sollen in allen Städten unseres Ackerbaus. Und der Priester, der Sohn Aarons, soll bei den Leviten sein, wenn die Leviten den Zehnten erheben. Und die Leviten sollen den Zehnten vom Zehnten zum Haus unseres Gottes hinaufbringen in die Zellen des Schatzhauses. Denn in die Zellen sollen die Söhne Israel und die Söhne Levi das Hebopfer vom Getreide, vom Most und Öl bringen. Denn dort sind die heiligen Geräte und die Priester, die den Dienst verrichten und die Torhüter und die Sänger. Auch wenn wir jetzt nicht vieles vielleicht im Detail verstehen von dem kulturellen Kontext, der letzte Vers fasst gut zusammen, worum es geht. So wollen wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Wir wollen es nicht im Stich lassen. Der Gottesdienst soll aufrechterhalten werden. Die geistliche Leitung soll versorgt werden. Wir wollen unsere Zeit, unsere Energie, das Beste, was wir haben, wollen wir in den Dienst Gottes stellen. Wir machen unsere Finanzen locker und investieren in das Reich Gottes. Wir werden den Sabbat einhalten und wir werden unsere Ehen nach deinem Vorbild halten. Wir können jetzt aufgrund der Zeit nicht jeden Aspekt anschauen. Wir werden uns nur zwei Aspekte anschauen. Das erste ist,
verpflichtet zu gottesfürchtigen Ehen. Es heißt in Vers 31, und sie schwören, wir wollen unsere Töchter nicht den Völkern des Landes geben und ihre Töchter nicht für unsere Söhne nehmen. Im Land Kanaan, was Israel eingenommen hat, sind noch fremde Völker mit fremden Religionen. Und sie sagen, wir wollen, hier sprechen die Väter, wir wollen unsere Töchter nicht einfach den anderen Nationen überlassen und wir wollen auch uns nicht vermischen mit den anderen Nationen. Im Alten Testament, für uns ist das vielleicht ein bisschen seltsam, das so zu hören. Wie kann das sein, so diese nationale Trennung? Im Alten Testament warnt Gott ständig davor, durch unangemessene Eheschließungen ihn zu verlassen und untreu zu werden. Wir lesen dazu in 2. Mose 34, Vers 12 und 14 bis 16. Bevor Israel ins Land Kanaan einzieht, heißt es, nimm dich in Acht, dass du mit den Bewohnern des Landes, in das du kommen wirst, keinen Bund schließt, damit sie nicht zur Falle werden in deiner Mitte. Denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Das ist der Eigenname Gottes, eifersüchtig. Die Ehre, die mir gebührt, teile ich mit niemandem anderen. Dass du ja keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließt, denn dann könnte man dich einladen und du könntest, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, von ihren Schlachtopfern essen. Und du könntest von ihren Töchtern für deine Söhne Frauen nehmen. Merkt ihr diese Formulierung? Das ist genau das, was sie in Nehemia 10 sagen, das wollen wir nicht tun. Und wenn dann ihre Töchter ihren Göttern nachhuren, könnten sie deine Söhne dazu verführen, ihre Göttern nachzuhuren. Es handelt sich in Nehemia 10, und das ist gerade in den heutigen Tagen extrem wichtig, es handelt sich hierbei nicht um eine rassistische Ausgrenzung, nur weil die eine andere Herkunft haben, dürfen wir uns nicht vereinigen. Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Der jüdische Mose hatte eine äthiopische Frau geheiratet. Wir lesen auch, dass der jüdische Boas ganz legitim eine moabitische Ruth geheiratet hat. Und das sind sogar die Vorfahren von Jesus. Also es geht hier nicht um die Trennung von Rassen und eine Rassenfeindlichkeit, denn Rassismus war noch nie Thema in Israel. Wir lesen dazu in 4. Mose, Kapitel 9, Vers 14. Und wenn ein Fremder bei euch wohnt und dem Herrn Passa feiern will, soll er es feiern nach der Ordnung des Passa und nach seiner Vorschrift. Ein und dieselbe Ordnung soll für euch sein, sowohl für den Fremden als auch für den Einheimischen des Landes. Also Gott hatte schon im Sinn, dass auch Nicht-Israeliten Teil werden der israelitischen Gemeinschaft und Jahwe, dem Gott Israels, sich anhängen. Also Rassismus ist hier überhaupt kein Thema. Es ist keine rassistische Abgrenzung. Und um das auch nochmal klarzustellen, auch im Neuen Testament hat so ein Denken keinen Platz. In Galater 3, Vers 28 heißt es, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave oder Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Also es soll nicht bedeuten, dass es auf einmal keine Männer und Frauen mehr gibt im Reich Gottes, das ist selbstverständlich, aber der Zugang zu Gott ist nicht bestimmt durch solche Eigenschaften, nicht welche Nationalität du hast, welcher Rasse du angehörst oder welches Geschlecht du hast. Warum wir hier trotzdem lesen, nehmt euch keine Frauen von den anderen Nationen, hat einfach den Grund, dass interreligiöse Mischehen der Religionsvermischung in Israel Vorschub leisteten. Ich möchte dazu ein Zitat vorlesen von Derek Thomas. Die Juden sollten einen strengen Grundsatz der Trennung von ihren Nachbarn, insbesondere von den Religionen ihrer Nachbarn, einhalten. ein sicherer Weg, ihren Glauben zu korrumpieren, also zu zerstören, war eine unangemessene Ehe, eine Ehe, die den religiösen Kompromiss in den Mittelpunkt des Hauses und der Familie rückt. In der Antike, wenn zwei Menschen heirateten, tauschten sie ihre Götzen aus und gaben ihnen einen zentralen Platz in ihrem Haus. Versteht ihr? Es geht hier nicht um einfach eine fremde Nation, sondern dieser Person kennt und liebt Gott nicht. Und wenn du dich jetzt mit dieser Person verbindest, dann wirst du in Glaubensfragen einen sehr fragwürdigen Kompromiss eingehen. Und der Glaube dieser anderen Person wird dich beeinflussen. Bist du dir im Klaren, was das für dich bedeutet und was das für deine Familie bedeutet, was es für deine Kinder bedeutet und für deine Kindeskinder? Darum, heirate dort nicht. Es sei denn, wie wir es zum Beispiel bei Boas sehen, der Ruth heiratet, wenn diese Fremdnation auch zum Glauben an Gott kommen, an den Gott Israels, dann steht dem natürlich nichts im Wege. Aber Gottes Volk sollte keine Verbindungen eingehen, die ihr Glaubensleben beeinträchtigen würden. Noch einmal, das hat Relevanz für uns jetzt. Gottes Volk sollte keine Verbindungen eingehen, die ihr Glaubensleben beeinträchtigen würden. Und auch wir müssen uns fragen, ob wir bei der Partnerwahl zuallererst nach Gottes Reich trachten wollen. Ich erlebe Christen, gerade jüngere Christen, die, wenn sie sagen, ja, ich will Jesus nachfolgen, alles für Jesus und trachte zuallererst nach dem Reich Gottes in allen Dingen. Aber in der Partnerwahl mache ich ja bitteschön mein eigenes Ding und da kann Gott mir nicht reinsprechen. Da trachte ich ausgerechnet in dieser Sache, trachte ich nicht zuallererst nach dem Reich Gottes und was Gottes Ehre maximiert in meinem Leben, was mich in meinem Glauben voranbringt. Da gehe ich irgendwie Kompromisse ein, weil ich irgendwie da ein Glück finde, was Gott irgendwie sonst nicht stillen könnte in meinem Leben. Ich weiß, das ist ein kritischer Punkt. Und das wird auch für einige anstößig sein, das jetzt zu hören, vielleicht hier in diesem Raum oder zumindest im Internet, ja, dass Christen da gleich in Bedrängnis kommen. Aber ich frage dich, trachtest du in allen Dingen zuerst nach dem Reich Gottes? Warum in der Partnerwahl nicht? Warum in der Partnerwahl nicht? Es gibt wahrscheinlich keine wichtigere Entscheidung, nach der Entscheidung, Jesus nachzufolgen, mit welchem Menschen du dein Leben teilen möchtest und deine Familie gründen möchtest. Und das sollte wohl überlegt sein. Und dem Reich Gottes ähnlich sein. Nicht ohne Grund, sagt 2. Korinther 6, Vers 14. Wir sind noch gut in der Zeit, deswegen können wir uns noch gut in dieses Thema hineinversenken. 2. Korinther 6, Vers 14 bis 15 sagt Paulus nicht ohne Grund zu uns: Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft haben Licht mit Finsternis? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Also geht nicht unter einem fremdartigen Joch mit einem Ungläubigen. Ich möchte von Pastor Christian Wegert aus der Arche Hamburg lesen, was er zu diesen Versen sagt. Das hat mir sehr gut gefallen und ich kann es nicht besser formulieren, deswegen lese ich es euch vor. Das Joch wurde Tieren auferlegt, um Felder zu bestellen. Zwei Ochsen wurden beispielsweise in dasselbe Joch eingespannt, um zu pflügen. Das Joch steht also für eine enge Verbindung, eine enge Partnerschaft. Dazu gehört zweifelsohne die Ehe. Wenn sie gelingen soll, müssen die grundlegenden Interessen beider Partner übereinstimmen. Für Christen ist der wichtigste Teil ihres Lebens die Beziehung zu Gott. Die Freuden und Privilegien dieser Beziehung mit einem Ehepartner nicht teilen zu können, trennt mehr, als dass es einigt. Deshalb schreibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 7, 39, wenn wir heiraten, soll es in dem Herrn geschehen. Daher mein Appell an junge Leute und all diejenigen, die sich einen Ehepartner wünschen. Die wichtigste Frage ist nicht, wie dein Partner aussieht, sondern seine Gotteskindschaft. Halte Ausschau nach einem Partner, der mit dir gemeinsam in die gleiche Richtung wirkt. Jemand, der wie du mit Christus lebt und sich unter sein Joch begeben hat. Also sich in seine Herrschaft einspannen lassen hat. Wir können auch sagen, und das liebe ich, verlobe dich nicht mit einem Esel, wenn du selber ein Ochse bist. Verlobe dich nicht mit einem Esel, wenn du selber ein Ochse bist. Das heißt allerdings nicht, fügt er hinzu, dass bereits eingegangene Ehen aufzukündigen sind. Paulus nimmt dazu in 1. Korinther 7 Stellung. Und das sehen wir hier in Nehemia 10. Das, was für uns so komisch zu lesen ist, was sollen das hier eigentlich, warum gibt es diese Separation? Es hat keine rassistischen Gründe, sondern schlicht und ergreifend, in diesen Nationen gibt es keine Menschen, die Gott kennen. Und wenn sie Gott nicht kennen, wollen wir keine faulen Kompromisse machen, dass dieser Kompromiss uns noch zu Fall bringen wird. Deswegen ist mein Appell auch an dich, mach nicht ausgerechnet bei der wichtigsten Sache des Lebens Abstriche oder falsche Kompromisse bei der Partnerwahl. Das kannst du dir beim besten Willen nicht leisten. Auch wenn jetzt noch alles schön und blumig ist. Es werden Tage kommen, die schwer sind. Und wenn du dann deinen Halt in Christus nicht mit deinem Partner teilen kannst, dann hast du es schwer. Und das werden all diejenigen dir bestätigen können, die doch diesen Schritt gegangen sind und in den harten Zeiten des Lebens, wo sie allein auf Gott hoffen können, allein hoffen müssen und ihr Partner fragend daneben steht und denkt, du bist irgendwie ein religiöser Spinner, das ist alles Murks und Kokolores, was du hier von dir gibst. Darum ist dieser Vers etwas, was wir auch mitnehmen können. Setze ich bei der Partnerwahl, wenn es um meine Zukunft geht, die richtigen Maßstäbe, suche ich das, was Gottes Reich voranbringt. Wir gehen jetzt in den nächsten Punkt, verpflichtet zur Investition von Besitz, Zeit und Finanzen. Wir lesen dazu ausschnittsweise 35 bis 36. Wir, die Priester, die Leviten und das Volk, wollen die Lose werfen über die Lieferung des Brennholzes, um es nach unseren Familien zu bestimmen, zu bestimmten Zeiten zum Haus unseres Gottes zu bringen, Jahr für Jahr, damit man es auf dem Altar des Herrn unseres Gottes verbrennt, wie es im Gesetz geschrieben steht. Wir verpflichten uns, die Erstlinge unseres Ackerlandes und die Erstlinge aller Früchte von allen Bäumen Jahr für Jahr zum Haus des Herrn zu bringen. Gut, wir haben jetzt nicht so die Früchte, so, die wir bringen können. Vielleicht hast du ein paar Erdbeeren in den letzten Tagen so gepflückt. Aber das ist nicht so unsere Lebensrealität. Bei uns geht es heutzutage eher, ich sag mal, stärker noch um die Finanzen. Wir sehen hier so dieser abschließende Entschluss in Vers 40. Auch so wollen wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Die Kinder Gottes verpflichten, sich zu investieren und nicht einfach alles bei sich zu halten, sondern sind freigebig, um das Werk Gottes voranzubringen. Gottes Volk hat hier in Nehemia 10 keine Kosten und Mühen gescheut, alles, was sie haben, in den Dienst Gottes zu stellen. Und das haben wir auch in unserem Gemeindekodex, Paragraph 6, haben wir das auch zusammengefasst. Wir versprechen, unsere von Gott gegebenen Ressourcen, Zeit, Kraft, Begabung, Finanzen, weise zu verwalten und diese stets freiwillig in den Dienst des Evangeliums und dem Aufbau der Christusgemeinde zu stellen. Und das verlangt von vielen echt was ab. Bin ich bereit, meine Zeit zu investieren in gemeinsame Anbetung? Bin ich bereit, das, was mir lieb und teuer ist, wofür ich echt gearbeitet habe, davon einen guten Teil zu geben und freigebig darin zu sein? Als ich in den sozialen Medien gepostet habe, gestern, dass dieses Thema heute dran ist, hat ein Bekannter von mir, ich weiß nicht, ob er es scherzhaft meinte, auf Instagram kommentiert, seid ihr etwa noch unter Gesetz? Seid ihr noch unter dem Gesetz? Diese Verpflichtung, ja, jetzt zu handeln, dem Gesetz entsprechen. Seid ihr etwa noch unter Gesetz? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Natürlich nicht, aber ich habe eine Rückfrage. Sind wir Christen, das meine ich ernst, sind wir Christen im neuen Bund ausgerüstet und erfüllt mit dem Heiligen Geist,
wirklich weniger entschlossen, alles, was wir sind und haben, in Gottes Reich zu investieren, als die Menschen im Alten Testament? Das ist eine völlig falsche Frage. Sind wir noch unter Gesetz, dass wir uns irgendwie so, dass wir das machen müssen? Meine Lieben, wir haben Gottes Geist in uns in einer Qualität, was die Menschen im Alten Testament nicht hatten. Und wenn wir einen brennenden Eifer sogar im Alten Testament sehen, dass die Menschen voller Herz sagen, wir wollen Gott dienen, dann sollte es uns Menschen im Neuen Testament vor allem die Frage stellen, sollte unsere Hingabe etwa geringer sein? Wenn der Heilige Geist in uns lebt und uns wirklich in Brand setzt, dann wird unsere Hingabe freiwillig noch viel, viel intensiver sein als im Alten Testament. Das ist eine völlig falsche Frage, seid ihr etwa noch im Alten Testament? Sondern, hey Christen, lebt der Geist Gottes in euch? Seid ihr brennend für den Herrn? Das ist nicht etwas, was wir irgendwie gezwungenermaßen tun. Das hat hier nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Nehemia 10 ist keine Gesetzlichkeit, denn die Israeliten sind nicht von einem Verdienstgedanken getrieben. Wir müssen etwas verdienen. Gut lesen. In Kapitel 9 haben sie gerade das Erbarmen Gottes erlebt. Die Vergebung Gottes, dass er ihnen Perspektive gibt und dass er mit ihnen auf dem Weg sein wird. Und das Erleben der Gnade Gottes in ihrem Leben bringt sie dazu, sich komplett Gott hinzugeben. Und sie antworten mit der Verpflichtung zur Hingabe. Es ist kein Verdienst. Sie wissen schon im Alten Testament, wir können es uns nicht verdienen. Wir haben Gnade erlebt und aufgrund dieser Gnade wollen wir entsprechend antworten und alles investieren für unseren Gott. Im Verlauf der Geschichte sehen wir, die Israeliten haben versagt. Sie schaffen es nicht. Und wenn du diese Dinge liest mit der Investition, ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht traust du dich nicht, Gott ranzulassen an deinem Portemonnaie. Ich habe das mal vor ein paar Jahren gezeigt, ein Bild, ein Comic, wie jemand sich taufen lässt, im Wasser verschwindet und seine Hand rausgestreckt wird und in seiner Hand hat er das Portemonnaie in der Hand. Jesus, ich folge dir nach mit allem, was ich habe, aber mein Portemonnaie gehört mir. Und so sind einige Christen. Jesus, ich folge dir in allem nach, aber meine Zeit teile ich mir selber ein. Ich investiere mich nicht in Gottes Reich. Ich investiere mich nicht in den Gemeindebau. Das ist keine Haltung für einen Christen. Wir sind dort gefragt. Die Israeliten haben versagt. Das sehen wir noch im Nehemia-Buch. Das ist sehr, sehr schmerzhaft, auch was wir dort sehen. Was sagt uns das? Das Gesetz Gottes alleine kann dich nicht befreien, weil es keine Kraft in sich hat, dich zu verändern. Aber der Geist Gottes ist mächtig zu geben, das, was er auch fordert. Wenn du alleine nur den Anspruch Gottes siehst, keine Chance. Du bist nur dann in der Lage, diesem Anspruch gerecht zu werden, wenn Gottes Geist in dein Leben kommt und dein Herz verändert. Und dann ist nicht die Frage, muss ich das machen? Muss ich mir jetzt einen Partner suchen, der Jesus auch lieb hat? Ich will einen Partner haben, der Jesus auch lieb hat, weil ich das Allerwichtigste in meinem Leben, Jesus Christus, mit der wichtigsten Person in meinem Leben teilen will. Und mein Herz würde bluten, wenn es einen Tag gibt, wo ich das nicht tun kann. Es ist ein verändertes Herz. Es ist nicht mehr mein Geld, sondern ich sehe, Gott, du beschenkst mich mit guten Gaben und ich bin nur ein Verwalter und es ist nur recht, wenn ich das in deinen Dienst stelle und es dir gebe und in dein Reich investiere. Wenn ich die Gemeinde sehe und schaue, wo kann ich dort auch investieren, Zeit, Energie, Talente und Kraft, das ist nichts, was mir dann wehtut, dieses Opfer. Das ist etwas, was ich gerne tue, aber nur allein der Geist Gottes ist mächtig zu geben. Geben, was er von uns verlangt. Das können wir nicht alleine. Deswegen möchte ich schließen. Ein geisterfülltes Gotteskind hat es sich zum Entschluss gemacht, entschieden nach Gottes Wort zu leben, das Wort zu hören und es auch zu tun, den Bund zu erneuern. Und vielleicht hast auch du eine Bundeserneuerung nötig, dass du merkst, wie Gottes Gnade da ist und merkst, ich darf nicht stehen bleiben, sondern ich muss weitergehen. Bleib nicht einfach stehen. Vertrau auf Gottes Kraft, vertrau auf den Heiligen Geist und verpflichte dich konkret zur Hingabe an Gott und investier alles und sieh, wie er dich dann beschenken wird. Seid ihr mit mir?
Amen.
Amen.
Christus ist mein ganzer Halt, er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund, sichere Halt im Sturm und Wind. Er liebt wie er, stellt meine Angst, bringt Frieden mir, mitten im Kampf, mein Trost ist er. Gott offenbart in einem Kind, der Herr der Welt, verlacht, verhöhnt und von den Seinen abgelehnt. Doch dort am Kreuz, wo Jesus starb und Gottes Sohn ein Ende fand, trug er die Schuld der ganzen Welt durch seine Wunden.
Nach dem Gottesdienst werden einige sich vielleicht noch in den DNA-Telegruppen treffen wollen. Einige haben das noch beibehalten, diese Tradition inzwischen. Andere werden sich in der nächsten Woche treffen, um über die Predigt zu reflektieren, das zu besprechen, darüber zu beten. Ich möchte gerne den Gottesdienst jetzt beenden und möchte das mit Matthäus 6, Vers 33 tun und euch den Anspruch, auch den Zuspruch Gottes weitergeben. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Amen. Musik.